Kapitel 20, Apostelgeschichte, Kapitel 20. Apostelgeschichte, Kapitel 20. Und ich lese die erste 6 Verse vor. Nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und ermahnte sie. Und als er Abschied genommen hatte, ging er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Als er aber jene Gegenden durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und als er sich 3 Monate aufgehalten hatte, wurde, als er nach Syrien abfahren wollte, von den Juden ein Anschlag gegen ihn unternommen. Da entschloss er sich, durch Mazedonien zurückzukehren. Es begleitete ihn aber bis nach Asien Sopater, des Pyrrhus Sohn, ein Bereer, von den Thessalonichern aber Aristarchus und Sekundus und Gaius von Derbe und Timotheus und Tychikus und Trophimus aus Asien. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Wenn du an Missionaren denkst, was kommt in deinen Gedanken vor? Denkst du an Menschen, die unter Urwaldeinwohner wohnen und tätig sind? Denkst du vielleicht an Krankenhäuser in anderen Ländern, an Schulen, an Bibelübersetzer? Oder vielleicht denkst du an einen Mann, der zu Hunderten von Afrikanern predigt. Die erste Missionarin, die ich im Leben kennenlernte, war eine Krankenschwester, die in Kongo tätig war. Sie hat einen Dia-Vortrag bei uns zu Hause gemacht und selbstverständlich fand ich das als Junge sehr reizend, so zuzuschauen. Bilder aus Afrika, Dinge, die ich niemals im Leben vorher gesehen hatte. Und die Krankheiten, naja, die waren etwas ekelhaft. Aber dass die Mediziner so erfolgreich waren und dass sie das auf sich genommen haben, das habe ich hochinteressant gefunden. Nachher hat meine Mutter mit der Krankenschwester gesprochen und sie waren gut befreundet. Meine Mutter fragte sie: Du hast aber nicht davon erzählt, wie du und die anderen zu diesen Menschen über den Herrn Jesus gesprochen hast. Hast du denen das Evangelium nicht gegeben? Und die Krankenschwester antwortete meine Mutter: Das war eben nicht meine Tätigkeit. Meine Aufgabe war, die armen Menschen medizinisch zu pflegen. Die Missionare im Neuen Testament sind nicht in den Urwald gegangen, sondern zum Metropol. Sie haben auch Menschen geheilt damals, ab und zu. Aber ihre Hauptaufgabe war es, das Evangelium zu predigen, Menschen zu dem Herrn Jesus zu bringen und Ortsgemeinden zu gründen. und die neue Gemeinden waren mit den Missionaren dann immer wieder involviert. In April habe ich eine Predigt gehalten mit dem Titel Missionsarbeit ist Gottes Arbeit. Heute Morgen, was wir betonen wollen, ist, Missionsarbeit ist Gemeindearbeit. Gemeinden werden in der Missionsarbeit gegründet und Gemeinden helfen in dem Missionswerk mit. Das Erste, das wir betrachten werden, ich sage es im Voraus, meine Predigt wird heute nicht fertig sein, denn die Verse 7 bis 12, sie gehören dazu und wir schaffen das heute Morgen nicht. Mitarbeiter, gute Mitarbeiter für die Missionsarbeit. Der Aufruhr in Ephesus war gerade vorbei. Paulus sprach zu den Geschwistern in Ephesus. Danach reiste er nach Troas. Das war eine Hafenstadt. Übrigens, Troas ist der aus der Antike Troja, aber in der Zeit von Paulus heißt die Stadt Troas. Und er ist dann per Schiff nach Philippi und Thessalonich gereist. Der nächste Teil seiner Reise kommt in Apostelgeschichte gar nicht vor, also nach Philippi und wahrscheinlich nach Thessalonich, kommt es in der Apostelgeschichte gar nicht vor. Lukas musste entscheiden, was gehört dazu und was ist weniger wichtig. Und der nächste Teil von seiner Reise, die Information darüber, finden wir in Römerbrief, Kapitel 15. In Römerbrief, Kapitel 15, und ich lese in Vers 18. Römer, Kapitel 15, und Vers 18. Paulus schreibt, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich bewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. Das heißt, er möchte keinen Bericht geben von irgendwelcher Missionsarbeit, wo er selber nicht tätig war. In Kraft, Vers 19, der Zeichen und Wunder und in der Kraft des Geistes, so dass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. Paulus ist bis nach Illyrien gegangen. Also er spricht von Jerusalem. Wir wissen, er war in Antiochien tätig, er war auch in Kleinasien tätig und so ging es bis nach Illyrien, sagt er. Illyrien, heute, das war eine römische Provinz und heute, das sind die Nationen Albanien, Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Zu diesem Gebiet ist Paulus so weit gekommen. Nur hier so mit zwei Sätzen geschrieben, dass er dort war. Wir wissen auch von der Kirchengeschichte, dass es ziemlich früh dort das Christentum gegeben hat. Es gab auch viele römische Kaiser von diesem Gebiet nach Paulus. Von Jerusalem bis nach Illyrien evangelisiert und Gemeinden überall gegründet. Seine Leistung war großartig. Aber wie er das beschrieb, war in Römer Kapitel 15, was Christus in mir bewirkt hat, durch mich bewirkt hat. Das war nicht so viel Paulus als Jesus. In Galater Kapitel 2 und Vers 20 sagt Paulus: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Übrigens ein ganz guter Bibelvers auswendig zu lernen. Nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Es war nicht seine Leistung, sondern das Wirken Jesu durch ihn. Paulus war Gottes Instrument. Wenn du dich richtig verstehen möchtest als wiedergeborener Christ, was du für Gott tust, dann sollst du verstehen, ich bin nur Gottes Werkzeug. Wir haben Paulus nicht mehr für die Missionsarbeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass manche Leute gedacht haben, als er starb, wie soll das weitergehen? Der Evangelist John Wesley wurde sehr wunderbar in England gebraucht in dem 18. Jahrhundert. Es ist nicht nur der Fall, dass viele Menschen sich zu Jesus bekehrt haben, sondern dass die ganze Gesellschaft geändert wurde durch John und Charles Wesley und George Whitefield. Ich war mal in einem großen Kathedrale in London, Westminster Abbey heißt es, und da sind viele Gräber in der Kirche. Und dann kommt man zu einem Tafel, eine Denktafel. Und da sind die Gesichter von John und Charles Wesley und ein Bild von einem Mann, ein Prediger, der in der Freie predigt und viele Leute hören ihn zu. Das ist in Bronze. Und unten ist geschrieben, also es ist kein Grab für John Wesley, es ist nur ein Denktafel für die zwei Brüder, John und Charles Wesley. Und unten unter diesen Denktafel sagst, und das waren Worte von John Wesley selbst, Gott wird sein Diener begraben, aber sein Werk geht weiter. Paulus war nicht mehr da. Wir können sagen heute, John Wesley ist nicht mehr da. Wir können von vielen Menschen sprechen, die große Prediger waren, die nicht mehr da sind. Aber Jesus Christus ist immer noch hier. Am Freitag hat Almaz Ayana aus Äthiopien den Goldmedaillen bei dem 10.000 Meter Lauf für Frauen gewonnen. Sie knackte den Weltrekord mit 15 Sekunden. Immer wieder, wenn Menschen solche Leistungen in Athletik bringen, dann denken andere Menschen, sie dopt. Und so haben Menschen über sie gesprochen. Almaz Ayana antwortete darauf: Mein Training und Jesus sind mein Doping. Und sonst nicht. Vielleicht können wir von Paulus und von John Wesley und von Almaz Ayana lernen. Das Leben eines Christens wird durch übernatürliche Kraft gelebt. Nicht ich, sondern Christus in mir. Und du denkst, wie soll ich das dann schaffen? Schaue zu Jesus Christus für Hilfe. Manchmal gibt es Wochen, da denke ich, wie werde ich das dann schaffen? Und Gott tut Dinge. damit das geschafft werden kann. Manchmal habe ich richtige so Verzweiflung. Wie kann das überhaupt gelingen? Und irgendwie schafft der Herr das durch mich und durch anderen Christen. Durch Christus erlebt in mir, sagte Paulus. Durch Christus erlebt in dir, sagt Gottes Wort. So wird es gemacht, wenn du Jesus Christus als Retter kennst. Dann weißt du, dann sollst du wissen, es ist Christus, der in mir wohnt, der durch mich wirkt. Aber wir wollen das Thema Mitarbeiter betonen, Teamwork. Wieder in Apostelgeschichte Kapitel 20. Es gab, sagt Apostelgeschichte 20, ein Komplott gegen Paulus. Juden wollten ihn töten. Er war in Mazedonien, er war in Griechenland und es gab viele Feinde für Paulus damals. Sie wollten ihn töten. Und wir lesen in Vers 4, und ich habe es bereits vorgelesen, es gibt eine Liste von 7 Namen und es wird erklärt, aus welcher Gegend sie alle kommen. Und wenn du das mal liest, dann findest du, dann denkst du mal darüber nach. Dort war Paulus tätig, Berea, Thessalonich, Ephesus, Derbe. Diese Menschen sind aus dieser Gegend gekommen, das heißt in Gemeinden, die Paulus und Silas oder Paulus und Barnabas gegründet haben. Sie sind zum Glauben gekommen, waren tätig in diese Gemeinden und dann haben sie mit Paulus mitgemacht. Und einer heißt Aristarchus. Dieser Mann blieb bei Paulus bis nach Jerusalem und von Jerusalem dann bis nach Rom. Richtig treu. Gab es auch einen Mann namens Trophimus. Ich denke, dass ich das richtig habe. Er hat ihn begleitet bis nach Jerusalem. Richtig treu. Es gibt aber 2 Männer, die nicht genannt werden. Einer ist Lukas. Wenn du findest das Wort wir sind verreist worden, dann weißt du, Lukas spricht jetzt aus seiner Erfahrung. Er war dabei. Und er begleitete Paulus auch bis nach Jerusalem und dann schließlich bis nach Rom und ist bei ihm geblieben. Und dann gab es noch einen, der nicht genannt wird, und der heißt Titus. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, Titus. Und das war der Mann. Wir finden seinen Namen in Apostelgeschichte nicht. Wir finden ihn aber in 2. Korintherbrief. Wenn wir über Titus in 2. Korintherbrief lesen, und das ist 2. Korinther Kapitel 7, 2. Korinther Kapitel 7, wenn wir über ihn lesen, dann finden wir, wie wichtig die Mitarbeiter Mitstreiter für Paulus waren. Wie wichtig das Konzept Teamwork in seinem Dienst war. Öfters, wenn wir an Missionaren denken, dann denken wir an einen Menschen oder an einem Ehepaar. Vielleicht an eine Frau und sie arbeiten ganz alleine. Das ist nicht, wie Paulus das getan hat. Er wurde immer wieder von anderen begleitet. Hat es nicht alleine getan. In 2. Korinther, Kapitel 7 und Vers 5 lesen wir, und hier kriegen wir einen Blick von Paulus, den man sehr leicht übersieht. Vers 5, denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber der die Niedrigen tröstet, und das ist mal Paulus in seinem Dienst als Missionar, er sagt, ich bin einer von den Niedrigen gewesen. Manchmal geht es wunderbar hoch und manchmal, auch für sehr gute Christen, geht es richtig tief. Und nicht unbedingt, weil sie etwas geschafft haben, etwas Falsches getan haben. Es ist halt, weil das Leben so ist. Wir leben in einer unvollkommenen Welt. Und ich möchte euch sagen, wenn du für Jesus Christus leben möchtest, du wirst es nicht immer einfach haben. Du planst einen ganzen Tag, etwas geschieht und alles ist ins Eimer von dem, was du geplant hast. Oder vielleicht gibt es Beziehungen, die auf einmal richtig schwierig sind. Oder vielleicht gibt es Menschen, die über dich sehr übel reden. Wenn du für Jesus Christus leben möchtest, es wird nicht immer einfach sein. Es wird manchmal hoch und manchmal richtig tief. Aber der, das heißt Gott, der die Niedrigen tröstet, Gott, tröstet uns durch die Ankunft des Titus. Doch nicht nur durch seine Ankunft, sondern durch den Trost, womit er euretwegen getröstet worden ist, denn er berichtete uns eure Sehnsucht, eure Wehklagen, eure Eifer für mich, sodass ich mich noch mehr freute. Nicht vergessen, er und ein paar andere Geschwister bangten um das Leben. Sie dachten, es ist jetzt aus für uns. Und dann war die Aufruhr in Ephesus vorbei. Und dann hat er die Geschwister dort getröstet, hat er sich auf den Weg gemacht. Man muss verstehen, das war keine kurze Reise. Kommunikation immer wieder hin und her. Und Titus war in Korinth und er wollte mal wissen, wie ist es dort? Denn er hat Sorgen um Korinth, um die Geschwister. Und er kam bis nach Philippi und kein Titus da. Was ist? Und ich weiß nicht, ob er in Philippi oder Thessalonik war, aber an einem Tag endlich ist Titus erschienen. Ach, was für eine wunderbare Erfahrung, hat er gemeint. Er ist endlich da. Und jetzt werde ich von Korinth hören. Jetzt werde ich von ihm hören. Das heißt, Geschwister in der Missionsarbeit sind andere Menschen für uns wichtig. Es ist nicht nur ein Mensch, der alles tut. Es sind viele Menschen. In einer Gemeindearbeit ist nicht nur ein Mensch wichtig oder ein paar Menschen, es sind viele wichtig. Linde und ich, wir haben das durchgedacht diese Woche. Und wir haben gesagt, als Jesus verschiedene Dienste getan hat und es gab, danke Simon, es gab auch Zeiten, da er viele Menschen gespeist hat. Es war viel los. Es war viel los in dem Dienst von Jesus Christus. Naja, er hat 12 Jünger gehabt. Das stimmt. Aber er hat auch einmal 70 hinausgesandt. Sicherlich ausgebildet und treu. Okay, das heißt 82. Und dann gab es Frauen, die ihn immer begleitet haben und Dienst getan haben. Das heißt gut 100 Menschen, die immer wieder in den Dienst von Jesus selbst geholfen haben. Es ist nicht nur ein Mensch, der wichtig ist. Wir brauchen für die Missionsarbeit Teamwork. Titus, das zeigt wirklich, wie wichtig das war für Paulus und wenn für Paulus, auch für uns. Auf vielerlei Gründe ist Teamwork für die Missionsarbeit notwendig. Es sind mehrere Personen für das Evangelium, für die Verbreitung davon notwendig. Ob wir von mehreren Gemeinden sprechen oder nur von einer Gemeinde, viele zuverlässige, hingegebene Christen werden gefordert. Teamwork. Wichtig. Das ist Nummer eins. Nummer zwei von dieser Bibelstelle ist die Wichtigkeit von Freigebigkeit. Warum sage ich das? Naja, Paulus war unterwegs in Kleinasien. Wir haben vor kurzem 2. Korinther Kapitel 7 gelesen. Heute Morgen haben wir von 2. Korinther Kapitel 8 gehört. Ganz durch. Missionsarbeit stützt sich auf Freigebigkeit von Gottes Volk. Paulus ist durch Mazedonien und Achaia durchgezogen, um die Gemeinden zu ermutigen, um sie weiter zu lehren und damit er eine Spende sammeln könnte für die Geschwister in Jerusalem. Denn die Geschwister in Jerusalem haben gelitten. In Kapitel 8, 2. Korinther, Vers 1 sagt, wir teilen euch aber mit, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Die Spende dort in den Tagen war eine freiwillige Spende. Es gab keinen Beitrag, als die Menschen Beitritt gemacht haben in der Gemeinde, als sie getauft wurden. Kein Beitrag. Alles freiwillig. Das ist das Einzige, was du in der Bibel für Gemeinden und Gemeindearbeit findest, ist freiwillige Beiträge. Wenn Leute fragen über Mitgliedschaft in unserer Gemeinde, dann fragen sie immer wieder, was ist als Beitrag von mir erwartet, finanziell? Und ich sage immer, das ist zwischen dir und den Herrn. Das sagen wir immer wieder. Selbstverständlich, die Bibel lehrt Zehnten geben. Aber ich gucke nicht nach. Ich habe keine Ahnung, wer was gibt. Missionsarbeit soll durch freiwillige Spenden funktionieren. Immer wieder, wenn Menschen von außerhalb unserer Gemeinde mit mir sprechen und wollen über unsere Gemeinde wissen, dann fragen sie, wie wird es finanziert? Gibt es eine große Organisation, die das tut? Und ich sage immer wieder, nein. Ja, wie geht das dann? Ich sage, es sind die Geschwister, es sind die Menschen in der Gemeinde, die die Gemeinde finanzieren. Ja, wie geht das dann? Ich sage, auf freiwillige Basis. Und es funktioniert? Funktioniert hervorragend. Wenn Kirchen, die irgendwelche Beitrag haben, das mal durchdenken würden und das einsetzen würden, würden sie herausfinden, sie würden viel Geld haben. Wie funktioniert's? In Kapitel 8, Vers 1 haben wir gelesen, aber ich fange wieder an mit Vers 1. Wir teilen euch aber mit, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Drangsal der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt ist in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach ihr Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielen Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. zwar um die Menschen in Jerusalem zu helfen. Kriegt ihr diesen Bild von Paulus? Die Leute, mehrere in Mazedonien, sind auf ihn zugekommen und haben gesagt, Paulus, wir wollen uns auch beteiligen. Wir wollen mithelfen. Wann nimmst du von uns Geld? Wann hast du das mal erlebt in Gemeindearbeit? Also nicht so sehr oft. Wie funktioniert das? Vers 5. Und nicht nur so, wie wir hoffen, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen, sodass wir Titus zugeredet haben, er möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie er es früher angefangen hatte. Es gibt zwei Schlüssel, wie dieses arbeitet, haben alle beide mit dem Herzen zu tun. Es gibt manche Christen, und ich spreche von Geschwistern, wiedergeborene Christen, es gibt manche Geschwister, die wirklich viele Schwierigkeiten haben mit Freigebigkeit. Und du fragst, warum haben sie solche Schwierigkeiten? Die Antwort ist in Vers 5. Diese Menschen in Mazedonien haben zuerst ihr sich selbst dem Herrn gegeben und danach Geld. Es gibt manche Christen, die Teile ihres Herzens, ihres Lebens für sich selbst halten. Sie finden die Bibel gut, sie glauben das Evangelium wirklich und sie wollen gern zu der Gemeinde kommen. Aber es gibt Teile ihres Herzens, wo sie sagen, hier, Heiliger Geist, kommst du nicht mal rein. Das ist für mich und nicht für dich. Sie haben Pläne und dafür brauchen sie Gott nicht fragen, ob die Pläne richtig sind oder falsch. Mache dein Herz für den Heiligen Geist auf. Stell dich Gott zur Verfügung. Und wisst ihr, was ihr herausfinden werdet? Das Geben ist gar nicht so schwer. Es gibt noch einen Grund, warum manche Christen mit dem Spenden ihre Schwierigkeiten haben. Sie haben etwas vergessen. Wir lesen in Kapitel 8 und Vers 9. Denn er kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Geschwister, wir haben mittlerweile so viel von dem Glauben gelernt und sind mit dem Glauben beschäftigt und haben so viel aus der Bibel gelernt, gelesen, so viele Predigte gehört, in verschiedenen Dingen aktiv. Und es sind die wesentlichen Sachen, die wir vergessen. Das große Geschenk, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Gott, der Sohn, war unvorstellbar reich, als er in den Himmel war. Unvorstellbar reich. Und er ist um unseretwillen hier auf Erden gekommen und ist buchstäblich, sogar menschlich gesagt, arm geworden. Um deinetwillen, um meinetwillen. Und es ging noch weiter. Er hat sein Leben für uns geopfert. Für unsere Sünde. Und du greifst das Geld dir fest. Wenn es um die Gemeinde geht, dann haben wir immer wieder erfahren, dass wenn wir als Gemeinde freigebig geworden sind, da hat der Herr uns reichlich gesegnet. Wenn wir eine etwas größere Summe, gut, im Vergleich zu dem, was wir haben und wissen, eine etwas größere Summe spenden, dann kommt alles innerhalb Monaten zurück. Das ist das, was wir in den letzten 8 Jahren erlebt haben. Einmal haben wir überlegt, ob wir Christen, die wirklich gelitten haben, ob wir sie helfen sollen. Damals hatten wir vielleicht 25 Mitglieder in der Gemeinde. Und wir hatten eine Versammlung und es wurde vorgeschlagen, ich sagte zu den Geschwistern, schau uns haben durch, ich habe geschaut, wie wir Monat für Monat Geld bekommen haben und was wir jetzt in unserer Kasse haben. Geschwister, wir können mit links 1.000 Euro spenden. Dann ging die Diskussion weiter. Sollen wir das tun, sollen wir das nicht tun? Und was wird geschehen? Und so weiter. Dann hat eine Schwester gesagt, wenn wir mit links 1.000 spenden können, warum nicht mit rechts 4.000 spenden? Und dann wird es 5.000 sein. Manchmal, Geschwister, ist Eifer in der Gemeinde etwas atemraubend. Und so ist es geschehen. Wir haben 5.000 Euro an Christen, die gelitten haben, gespendet. Und innerhalb 4 Monaten war alles wieder da. Unser Kontostand war auf den alten Pegel. Wir haben die Gelegenheit jetzt, in den kommenden 6 Wochen, unsere Geschwister in der Ukraine zu helfen. Und momentan leiden sie wirklich. Kleiderspende. Das Geben von Christen an Christen in der Not verursacht eine Verbindung. Damals hat Paulus gesagt, von denen habt ihr das Geistliche bekommen. Von denen habt ihr das Geistliche bekommen. Es ist dann nur richtig, dass sie von euch das Materielle zurückbekommen. Und es schafft eine Verbindung. Juden, Nicht-Juden. In dem ganzen Römischen Reich hat es richtige Spannung, manchmal Streit gegeben und wir wissen, ein paar Jahre später wurde es sogar einen Krieg geben. Es gab viel Judenhass unter den Menschen in dem Römischen Reich, viel Judenhass. Und manche von diesen Menschen, die vorher Judenhass gehabt haben, sie sind zum Glauben an den jüdischen Messias gekommen, Jesus Christus. Und es soll nicht nur eine geistliche Verbindung geben, es soll etwas geben, das wir bemerken können, hat er gemeint. Geschwister, wir können sehr viel über Einheit sagen, aber Einheit wird durch Taten geschafft. Nicht so viel durch schöne Rede. So ist es damals geschehen. Und so geschieht es auch heute. Wie ist es mit dir? Zum Schluss möchte ich fragen, wie ist es mit dir? Sagst du, es ist nicht ich, der das schafft. Es ist Christus in mir, der das schafft. Glaubst du so? Lebst du so? Und wie ist es mit dem Spenden? Jesus ist für dich arm geworden. Bist du bereit, dein Herz aufzumachen, damit du andere Menschen, die zur Leib Christi gehören, helfen kannst. Und schließlich ist einiges heute für dich vielleicht ein bisschen fremd. Kannst du sagen, ich weiß, dass ich gerettet bin? Ich weiß, dass Jesus alle meine Sünden vergeben hat. Wenn du das nicht sagen kannst, ich möchte nicht sagen, dass das so schlimm ist. Ich möchte sagen, sei ehrlich mit dir selbst. Und wenn du das nicht sagen kannst, dann ist Jesus Christus bereit, auf deine Bitte in deinem Herzen hineinzukommen und alle Sünden zu vergeben, alles, was es gegeben hat, und dir Hoffnung nicht nur für heute, sondern für die Ewigkeit zu geben. Er starb an deine Stelle. Er möchte dich retten. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich für deine große Gnade und wir wollen auch lernen. Herr, Missionsarbeit, unsere Gemeinde, praktisch jede würde sagen, es ist richtig, es ist biblisch, es ist christlich, ich bin dafür. Vater, wir wollen es beherzigen, dass Missionsarbeit Teamwork fordert, dass Missionsarbeit Gemeindearbeit ist. Nicht nur die Arbeit für die Missionare, sondern gemeinsame Arbeit. Wir dienen gemeinsam. Herr, ich möchte für diejenigen hier beten, die dich noch nicht kennen, dass sie doch verstehen, ich brauche Jesus Christus. Er ist die Antwort. Und dass sie verstehen, durch sein Tod am Kreuz bekommen sie Vergebung für die Ewigkeit. Im Namen Jesu beten wir. Amen.